Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zu einer neuen Folge zum Belgien-Rennwochenende 2026. Aufnahmetag ist der Mittwochabend und dementsprechend auch aktuell unsere News, wirklich News gab es nicht. Und ja, Belgien immer ein Grand Prix, wo wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Schöne klassische Strecke, eigentlich auch theoretisch was, wo man mal gerne live dabei wäre. Aber wir haben es natürlich vermutlich vom Fernseher verfolgt. Deswegen Marc wieder rein mit unserer Frage, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, ganz langweilig. Einfach zu Hause vorm Bildschirm. Leider nicht live dabei gewesen, aber ich hatte zum Glück Zeit, mal wieder alles zu gucken. Also die freien Trainings, so ein bisschen Zeit versetzt. Dann Qualifying und Rennen natürlich live eingeschaltet. Wie war es bei dir?
Trainings konnte ich auch so ein bisschen was verfolgen und ansonsten nice. Qualifying und Rennen auch ganz normal zu Hause auf der Couch und wir fackeln auch nicht lange und gehen auch direkt rein in die sportliche Analyse und ja, fangen an mit Mercedes, wo ich sagen muss, für den einen das Best-Case-Szenario, für den anderen wohl das Worst-Case-Szenario. Wir haben einen Platz 1 und einen Aus in Runde 1 für George Russell. Und bevor wir, glaube ich, über den Sieg von Kimi Antonelli reden, der auch von Pole gestartet ist, reden wir erstmal über George Russell. Denn ja, da gibt's nicht viel zu reden, zumindest was die Rennlänge betrifft, nämlich Runde 1 direkt nach der langen Geraden, das Aus für George Russell. Sehr, sehr auffällig. Er hatte wieder Probleme mit der Batterie, ne? Dementsprechend hinkte er dann auch ein bisschen nach der Rouge hinterher und hatte dann, das sah mir dann wieder wie so ein kleiner Energieüberschuss aus, geht dann in die Kurve rein, neben Hamilton, fliegt raus durch eine Berührung mit Hamilton, ja, Rennen für ihn zu Ende und dann beginnt die große Diskussion, aber erstmal, um bei George zu bleiben, was seinen Boxenfunk betrifft, er hat sich mächtig beschwert und zwar nicht über Lewis Hamilton, sondern über seine Batterie, was ich erstmal sehr, sehr gut fand in dem Sinne, dass er da jetzt nicht irgendeinem anderen die Schuld gibt. Und auch grundsätzlich muss ich sagen, ich greife mal vorweg, für mich persönlich ist es ein Rennunfall. Ich finde, Russell geht sogar ein bisschen Risiko ein, indem er da so reingeht. Ich finde allerdings dennoch nichts Wildes. Ich glaube aber eher so, es ist die Überlegung wert, weil an der Stelle in den letzten Jahren schon einige Unfälle passiert sind, dass ich das Risiko eher auf seiner Seite sehe da. Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, kann man machen, es ist nichts Wildes, geht in vielen Fällen auch gut, ne? Aber von meiner Seite aus, deswegen möchte ich das so ein bisschen vorweggreifen, ist es halt keine Strafe für Lewis Hamilton.
Ja, also kann ich verstehen, sehe ich aber ein bisschen anders. Mhm. Also für mich ist halt in dem Moment, in dem halt dein Vorderrad das Hinterrad von einem anderen Auto berührt, muss man die Schuld immer dann, also wenn die jetzt Rad an Rad gewesen wären, okay, aber Hamilton, also das ist ja immer so dieses, was wir ganz oft hatten, so wer hat das Recht auf die Kurve und so, und da wird halt immer gesagt, ja, wenn dein Vorderrad mindestens mal auf Spiegelhöhe ist oder so, dann hast du ein Anrecht auf diese Kurve. Wenn dein Vorderrad nur auf Hinterradhöhe ist, dann ist es nicht deine Kurve, so auch nach außen hin nicht, so, und dann deswegen so, weiß ich nicht. Und das ist so, also ich sag mal so, wenn das irgendwann in Runde 15 in einem Zweikampf passiert, ist es für mich eine ganz klare Strafe für Hamilton. In Runde 1,
wo das Feld so nah beieinander ist. Aber ist es dann nicht eine 10-Sekunden-Strafe sogar?
Boah, das weiß ich nicht.
Ist das dann jetzt nicht wieder das hat mir auch schon oft das Thema, ne, mit der Regelauslegung, dass da so dieses Zwischending gegeben wird, wie so eine Art gelbe Karte, aber halt doch eine Strafe irgendwie. Also für mich ist das wieder so diese Linie der Strafenvergabe von der FIA irgendwie, die für mich nicht klar ist. Wenn ich das halt auch mit anderen Situationen im Rennen vergleiche, finde ich die Linie halt einfach nicht konsequent, ne? Und was halt auch, da habe ich auch erst drüber nachgedacht, aber ich finde, es darf ja auch kein Argument sein, ob der, den du triffst, rausfliegt, ob das Rennen für ihn beendet ist oder nicht, ne? Das weiß ich nicht. Können mir irgendwie so vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, aber meiner Meinung nach darf es keine Rolle spielen, ne?
Ja, stimmt, ne?
Das ist, ne, die Schwere des Vergehens ändert's ja nicht. Das Ergebnis des Vergehens vielleicht, aber ich find's irgendwie einfach nicht konsequent.
Ja, also gut, man muss natürlich auch sagen, die FIA vergibt ja die Strafen nicht, sondern die Stewards, ja, ne? Vielleicht da, genau, und die sind ja nicht immer gleich und so, ja. Und auch, ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, was man damit einbezieht, weil, also wie du richtig sagst, gerecht wäre es natürlich, wenn die gleiche Situation immer die gleiche Strafe bekommt. Ob jetzt, keine Ahnung, George Russell durch irgendein Wunder nicht im Kiesbett stecken bleibt oder nicht, das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen darauf haben, ob Lewis Hamilton jetzt die Strafe bekommt oder nicht. Aber wenn man dann so weit geht, dann müsste man auch wieder sagen, ob das Runde 1 ist oder nicht, dürfte keine Auswirkungen haben. Ja. Ob da noch andere Autos um dich rum sind, dürfte keine Auswirkungen haben, weil die haben da in dieser Aktion ja nicht eingegriffen.
Das
sind wieder so Sachen.
Jetzt überleg so eine Szene direkt nach dem Start, Getümmel in Kurve 1.
Ja, also, ich sag ja. Also ich zähle das noch als Startgetümmel.
Ja,
also
deswegen. Und da sagt man ja dann auch wieder, am Start werden die Strafen ja auch nicht ganz so locker vergeben. Ne?
Genau. Genau, und das ist ja das, was ich sagen wollte. So, für mich ist halt, wenn die Situation in Runde 15 in einem Zweikampf passiert, ist das schon eine klare Strafe für Hamilton, finde ich, weil er macht halt das, was Hamilton zugegebenermaßen in seiner Karriere sehr oft schon gemacht hat. Ja, muss man ganz klar so sagen.
Also ich habe auch direkt ein paar Szenen von ihm im Kopf, da gebe ich dir recht.
Ja, also das ist schon so ein Ding. Er lässt sich in so Kurven dann halt weiter nach außen treiben.
Alex Albon kann zwei Geschichten dazu erzählen. Ne?
Genau, ja. Alex Albon hat dadurch schon mehrere Podien verloren. Max Verstappen hat dadurch Bekanntschaft mit den Reifen in Silverstone gemacht. So, und also das sind halt so Sachen. Weiß ich nicht. Und genau in der Stelle ist das ja mit Alonso auch schon passiert. Ne? Das Hamilton gegen Alonso, wo Hamilton dann sein eigenes Rennen beendet hatte. Also das ist...
Ja, und Rosberg haben sich doch auch schon mal in derselben Kurve, meine ich, getroffen damals. Da habe ich jetzt die
Szene... War das Lewis Hit Me? War das das? Lewis
Hit Me? Das könnte sein, ja. Ich habe nur die Szene nicht ganz im Kopf, wer da vorne war. Aber irgendwas war da auch mal.
Aber also ich sag mal so, dass also für mich dieses... Ich hätte es verstanden, wenn man gesagt hätte, es ist halt jetzt noch Startgetümmel, Runde 1, so da keine Strafe zu geben, hätte ich okay gefunden. Ich finde es aber andersrum auch okay, da eine Strafe zu geben. Mehr als 5 Sekunden auf keinen Fall. Ich sag auch, im Renngeschehen ist es eine 5-Sekunden-Strafe und mehr nicht. Ja, aber genau, also ist dann halt auch wieder wahrscheinlich mit einbezogen, dass es jetzt jemanden, also böse gesagt, wenn er da jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal einen random Fahrer, einen Olli Bearman getroffen hätte oder so, hätte ich mir auch vorstellen können, dass es vielleicht keine Strafe ist. Aber so
allein, war
es
dann. Also, so und das denkt, sollte es ne? ja nicht weiß sein. Weiß man ne? ja schon, ja. wie inkonsequent das Ganze leider ist.
Aber so ein bisschen ist dann ja auch wieder die Sache, so ein bisschen muss man es ja dann auch wieder mit einbeziehen. Also wo zieht man denn die Grenze? Weil, also wir hatten ja auch schon Situationen, wenn ich daran denke, Abu Dhabi 2021, wo ganz klar vor dem Rennwochenende oder vor dem Rennsonntag gesagt wurde, hey, wenn einer den anderen rausschießt, dann wird er von der WM disqualifiziert. Ja. Wo ich halt auch sage, so, ja, nee, das ist halt nicht das Regelbuch eigentlich, ne? So funktioniert das eigentlich nicht. Aber das ist halt, also die Formel 1 kann halt solche Regeln einfach machen. Und es ist ja jetzt auch nicht in dem Ausmaß. Und von daher, Ja, also ich finde, man hätte auch keine Strafe geben können. Ich finde aber auch, man kann sich jetzt nicht so beschweren, wenn man eine Strafe bekommt. Hamilton selbst hat sich ja jetzt auch nicht mega beschwert. So, er hat einfach nur so, oh, another one. Er war schon irgendwie enttäuscht. Mhm. George Russell hat wiederum gesagt, er hat es als Racing Incident gesehen. Mhm. Finde ich auch fair von
auf
ihm.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das passt ja auch zu dem, was du auch gesagt hattest, ne, dass er sich ja nur über die ja, die Energie beschwert hat quasi am Boxenfunk und nicht da irgendwie schon direkt Richtung Hamilton geschossen hat. Von daher, ja, ich finde, also ich bin da wirklich genau 50-50 zwischen Strafe und keine Strafe. Das, ich kann mit beidem leben. Und es hat jetzt auch, ja, zum Glück nicht viel geändert. Also wenn diese 5-Sekunden-Strafe jetzt am Ende über einen Sieg oder nicht über einen Sieg entschieden hätte, das wäre halt irgendwie, dann hätte ich es auch doof gefunden, so hat's eigentlich, also man weiß natürlich nicht, wenn er jetzt die 5 Sekunden beim Boxenstopp nicht absitzen muss, läuft vielleicht sein Rennen anders, aber wenn man auf die Zeiten am Ende guckt, hat sein Hamiltons Position ja jetzt nichts geändert. Von daher finde ich
würde sagen, zu Hamilton kommen wir später noch. Wir sind
ja, genau,
noch
ja.
bei Mercedes. Nochmal ganz kurz auf die Probleme bei Russell zurück. Man hatte ja vor dem Rennen gesagt, irgendwie, dass man ein Problem gefunden hat, ne? Und das wohl alles mit der Speed auf den Straight Lines okay wäre. Aber scheinbar hat man, ich glaube, Antonelli hatte später auch ein paar Probleme, aber Russell ist ja schon auffällig, dass gerade er sehr viele Probleme hat, ne, mit der Energiezufuhr. Ja, und dann, gut, war's Rennen direkt zu Ende. Für ihn natürlich maximal bitter, dass er wieder 25 Punkte verliert im WM-Kampf. Er hatte sich ja schon so ein bisschen rangefightet. Da war das Glück die letzten Wochen ein bisschen wieder mehr auf seiner Seite durch Ausfälle von Kimi Antonelli. Ne? Aber jetzt schon ein herber Rückschlag, muss man sagen, punktemäßig.
Ja.
Ne? Deswegen für ihn so dieses Worst Case, ja, Best Case für den Sieger, für Kimi Antonelli, Pole geholt, über 3/10 Vorsprung von Max Verstappen im Qualifying. Ja, und Rennen gewonnen. Überragendes Wochenende.
Ja, also Antonelli war wirklich so ein bisschen in der eigenen Liga. Ne? Also das Rennen war ja auch nur wegen dem Safety Car überhaupt nochmal spannend, sage ich mal. Also normalerweise, glaube ich, hätte das schon auch mit ein bisschen Abstand nach Hause gefahren. Ja, also wirklich, da ist auch, also zu den Problemen von Russell kommt auch einfach dazu, dass er selbst auch einfach am Struggeln ist und das ja auch offen zugibt. Ja, das ganze Wochenende hat er so gewirkt, als ob er einfach irgendwie 2 Schritte hinter Antonelli herläuft. Und ja, also es war schon abzusehen, sage ich mal, wer da am Sonntag die Nase vorne haben wird. Aber dass es dann so bitter wird für Russell, ist natürlich einfach kacke gelaufen. Ne? Also er ist schon am Struggeln und dann kommt auch noch das Pech dazu. Muss ich jetzt einfach irgendwie in Ungarn gucken, was geht. Da gibt's nicht so viel Straight-Line-Speed, ne? Das ist ja mehr so wie Monaco, nur als klassische Rennstrecke. So, da hast du ja eigentlich nur Kurven. Von daher einfach da nochmal das Maximum geben und sich dann die Sommerpause retten, resetten und dann in der 2. Hälfte wieder angreifen. Das muss für ihn das Motto sein.
Auf jeden Fall. Das Maximum einfach versuchen rauszuholen. Ne, bei dem ganzen. Ja, Fahrerwertungen hat George jetzt 154 Punkte zu 204 Kimi Antonelli. Trotzdem, wir kennen die Formel 1, wie es ist. 50 Punkte sind ganz, ganz schnell mal wieder geschmolzen.
Ja.
Ja. Und dazwischen ist das nächste Team mit Lewis Hamilton, Fahrer WM 159 Punkte. Den haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Über seinen Teamkollegen reden wir gleich. Geht's noch kurz bei Hamilton weiter. Du hast ja eben schon mal kurz erwähnt. Dann die Strafe abgesessen beim Boxenstopp. Ja, und dann war das mit vorne rechts, wo er da sein, wo er den,
Ja, stimmt. Den Mechaniker ein bisschen angefahren hat.
Wobei man sagen muss, die Ampel war auf grün. Ne?
Ja, genau, ihn trifft da keine Schuld.
Da hat irgendwas im Ablauf da nicht gestimmt. Ferrari hat auch eine Geldstrafe dafür bekommen am Ende, ne? Und soll eben, ich glaube, ein Teilbetrag sogar auf Bewährung von der Strafe, dass man, dass man eben erörtert. Was ist der Problem im Ablauf gewesen, dass man eben sicherstellt, dass es nicht nochmal passiert?
Finde ich gut. Ja, aber finde ich gar nicht schlecht so, dass man nicht einfach sagt, so, hey, bezahlt das Geld und Schwamm drüber, deswegen, sondern.
Weil es geht ja, ist ja auch schlecht, eine Gefahr, ne, für die Mechaniker, wenn da irgendwas passiert.
Ja.
Von daher, schon absolut verständlich, das Ganze. Ja, deswegen Hamilton ein bisschen vom Pech verfolgt am Wochenende. Trotzdem muss man sagen, ich meine, Platz 4, aber auch ohne die ganzen Vorkommnisse, glaube ich, kann man sagen, der bessere Fahrer im Rennen war Charles Leclerc von den beiden Ferraris.
Ja, es wirkt so ein bisschen jetzt, wo Charles Leclerc so die Ursache für sein Problem gefunden hat in Silverstone und ist er jetzt wieder, also ist irgendwie so die Hierarchie bei Ferrari scheint wieder hergestellt zu sein von letztem Jahr, weil jetzt hat Charles Leclerc dann doch irgendwie die Nase doch jetzt nicht mega deutlich, aber doch schon so, also doch schon die Nase vorne. Und er hatte auch ein gutes Wochenende. Ich meine, er hatte dann auch so ein bisschen Glück mit dem Safety Car, dass er überhaupt noch mal quasi nach vorne gekommen ist und überhaupt fighten konnte. Ist jetzt mit 1,9 Sekunden Rückstand am Ende hinter Antonelli ins Ziel gekommen. Muss man sagen, Antonelli zu schlagen war unrealistisch. Und dann ist der zweite Platz wirklich Best Case für ihn. Und ich glaube, ich hatte vorhin sogar gesehen, in den letzten jetzt 3 oder 4 Rennen, weiß ich nicht, da war eine Punkteauflistung, ich glaube, der letzten 4 Rennen. Und da hat Charles Leclerc die meisten Punkte geholt in den letzten 4 Rennen.
Ja, stark, ne? Deswegen klarer Aufwärtstrend und das alles so seit dieser Diskussion mit den Bremsscheiben, ne? Und dann hat er jetzt...
Ja, beziehungsweise das, also es war wohl jetzt nicht, also er hat ja dann da in Silverstone selbst in seinen Daten was gefunden, also die Bremsscheiben waren es wohl nicht.
Was?
Also weil die wurden ja nach Monaco, glaube ich, schon gewechselt. Genau, das war nach Monaco. Dann hätte das ja früher kommen müssen. Aber es war wohl noch was anderes, was er da an seinem, er will halt, also er hat auch in einem Interview, hat er ganz klar so gesagt, ich kann euch halt nicht sagen, was genau es ist, weil dann, keine Ahnung, macht das vielleicht noch jemand an, also er will natürlich nicht den anderen Teams irgendwelche Vorteile geben, so deswegen ist halt irgendwie schwierig, dann als Außenstehender zu beurteilen, aber er hat gemeint, er hat was Eindeutiges gefunden, er hat es geändert und das hat ihm jetzt geholfen und deswegen, das ist ja auch schön
für ihn. Auf jeden Fall, ne? Und kann für uns natürlich auch nur gut sein, wenn wir 2 starke Ferrari-Fahrer haben.
Ja, immer.
Deswegen, das ist schon sehr, sehr schön, das Ganze. Wir gehen mal direkt weiter im Klassement und landen schon bei Red Bull. Platz 3, Podium für Max Verstappen, der im Qualifying Platz 2 holt. Und im Qualifying, sehr, sehr interessant, Isaac Hadjar hat es ja zum Glück in Q3 geschafft, hatte natürlich eine Gridstrafe und dann diese geniale Hilfe für Max bei seinem letzten Versuch, also das fand ich sowas von stark. Ich hätte sogar gedacht, dass er Verstappen vorher schon vorbeilässt, ne? Aber die sind ja wirklich bis zum Ende komplett nah gefahren. Also richtig geile Aktion da. Das hat Red Bull schon wirklich stark gemanagt. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ich dachte auch erst, das ist zu close.
Ja, dass Ellen sogar noch auffällt.
Ja, genau. Ich dachte auch so, ob das nicht zu eng war, ne? Und dann die Kommentatoren hatten das dann auch so gesagt, war das vielleicht zu close? Und dann wurde ja Max Verstappen im Interview dann gefragt, da hat er gemeint, nö, das war perfekt. Zur Not hätte ich Isaac angeschoben. So, und das ist da halt auch wieder, was Max Verstappen ist da halt auch einfach aus dem anderen Holz geschnitzt. Solange er ihn nicht berührt, ist es ihm nicht zu nah. Also nach dem Motto. Ich glaube, andere Fahrer wären da schon vielleicht ein bisschen vom Gas gegangen oder wären da vorsichtig herangegangen. Und für Max Verstappen ist das halt alles, was nicht Berührung ist, ist nicht eng genug, so ungefähr. Und Hadjar hatte auch in einem Interview gesagt, das fand ich auch ganz lustig. Da wurde er auch dann zu gefragt, wie das dann abläuft. Oder als ich glaube, es war so eine allgemeine Frage dazu, wie die das gemacht haben und so. Und da hat er gemeint, das ist eigentlich ganz einfach. So, Max sagt, wo er den Toe, also den Windschatten haben will, und ich deliver den. Das ist wie Deliveroo. Also Deliveroo ist wahrscheinlich irgendwie in Großbritannien das Äquivalent
Lieferando,
zu
Lieferando
oder Lieferheld, Uber Eats, es gibt ganz, wir wollen ja hier keine Marken bevorzugen. aber
Pizza.de, die gibt's da nicht.
Genau, aber also hat er auch so gemeint, ja, Max sagt, wo er ihn haben will, und da deliver ich den. Und dann, so hat das halt funktioniert. Und hat Red Bull clever gemacht. Hadjar hatte nichts zu verlieren, weil er eh von hinten starten musste. Und Max hat sich dadurch auf Platz 2 geschoben. So, also der Windschatten wird schon was gebracht haben.
Ja, absolut. Das ist eine richtig geile Aktion, das Ganze. Und zum Rennen dann auch Max stark unterwegs. Ich glaube auch mit Platz 3 so das Maximum geholt. Ne? Auch durch Safety Car natürlich dann ein bisschen Glück mit für Charles Leclerc so gesehen Maximum geholt für Max. Und ich finde auch Isaac mit Platz 6 hatte ja eine riesige Aufholjagd vor sich.
Ja, stimmt.
Auch ein starkes Ergebnis, wie ich finde. Wichtige Punkte. Und ich glaube halt auch in den letzten Jahren hätten andere Fahrer die Gridstrafe gehabt. Die wären maximal bis Platz 10 gekommen oder hätten überhaupt, ob die überhaupt Punkte geholt hätten. Na, wir hatten ja einige Fahrer, die von sehr weit hinten gestartet sind in den letzten Jahren bei Red Bull. Von daher.
Das stimmt wohl.
Ja, sau stark von Hunter.
Ja, doch, also muss man da auch sagen, das stimmt. Deswegen, ich glaube, bei Red Bull und das auch an einem Wochenende, wo sie ihren Heckflügel wieder zurückgebaut haben.
Mhm.
Das kommt auch noch dazu. Also da sind ja wieder einen Schritt zurückgegangen, weil der, den sie vorher hatten, hatte Max Verstappen ja die Probleme, sowohl in Österreich als auch in Silverstone. Und jetzt sind sie quasi wieder zur Version davor zurückgegangen. Und trotzdem scheint es ja ganz gut zu laufen mittlerweile, das Auto.
Ja, auf jeden Fall. Auch Red Bull, ne? Ein bisschen Aufwärtstrend. Und
ja,
von daher ganz gutes Wochenende. Gehen wir weiter im Klassement. Ja, und aktuell so ein bisschen von den Top 4 Teams. Das vierte, nämlich McLaren. Hier mit Oscar Piastri auf Platz 5, Lando Norris auf Platz 7 im Rennen. Norris auch mit einer Gridstrafe, ne, hatte auch ein bisschen aufzuholen. Aber wenn ich jetzt hier gucke, Qualifying Oscar Platz 7 sonst, Norris mit der gewerteten eigentlichen Zeit Platz 3, was ein starkes Ergebnis ist, ne? Aber so, ja, Platz 5 und 7 ist aktuell so ein bisschen das, wo McLaren hingehört, würde ich sagen.
Ja.
Wobei ich jetzt sage, normal, wenn Piastri Fünfter wird, wird für mich ein Lando dann Vierter oder so, ne?
Ja, ja, und ohne Gridstrafe, genau.
Ja, ja, klar, ich, das, auch das in den ist natürlich bei Norris, von daher. Auch Norris finde ich ein gutes Rennen gefahren, ne? Mit einer kleinen Aufholjagd. Ja. Da kann man jetzt gar nichts beanstanden. Auch denkbar knapp hinter Hadja am Ende mit 7/10.
Ja. Ja, deswegen, also ich glaube, gut, ist jetzt so eine Sache, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber McLaren wird sich vielleicht geärgert haben, genau da jetzt die Gridstrafe zu nehmen, wo Lando Norris dann doch so gut performt hat im Qualifying. Andererseits kann man jetzt natürlich auch sagen, vielleicht hat er so gut performt, weil er den neuen Motor
hatte. Das kann auch, ja. Sicherlich.
Weil gerade in Spa mit vielen Graden, so, okay, vielleicht ist auch irgendwas dazwischen, so, man weiß es nicht. Aber es ist natürlich so oder so ärgerlich, dass an einem Wochenende, wo er wirklich so gut performt hat und auch deutlich besser war als Oscar Piastri, dass er da halt die Gridstrafe nehmen musste und von hinten starten musste. War für ihn ja auch ein halbes Heimrennen, wenn man so will, für Max Verstappen ja auch. Aber ja, ich meine, am Ende Platz 7, ich glaube, Hedger hätte er noch gern gekriegt, aber dafür hat es dann am Ende nicht mehr gereicht, da waren dann doch zu wenige Runden. Ja, aber da ist McLaren halt irgendwie gerade, ne? Also so Ferrari und Mercedes, die fahren eher vorne mit und Max Verstappen holt immer noch mal ein bisschen mehr aus einem Auto raus, als eigentlich möglich ist. Und ja, dann ist McLaren halt irgendwie so ein bisschen dahinter, so aktuell.
Wo du nochmal Hadja erwähnst, ganz kurz nochmal die Gridstrafen. Norris hatte 10 Plätze Penalty und Hadja, ich dachte eigentlich, er hätte 20 bekommen, aber er hatte ja sogar 30, ist dann nur eben als Vorletzter gestartet, weil Fernando Alonso auch 20 hatte. Und deswegen.
Und Fernando Alonso schon mehr als 10 Plätze hinter Hadja, genau, war, ne? Deswegen, ja.
Ah, ja.
Ja, der Hadja hat vor dem Wochenende auch so gesagt, eigentlich muss ich ganz sicher als Letzter starten, aber da hat er die Rechnung ohne die ersten Martins gemacht.
Eieiei. So, schauen wir nochmal weiter im Klassement. Hast du noch was zu McLaren? Ich glaube, bei denen
können wir
es eigentlich relativ kurz halten. Ja, und jetzt, letzte Top 5 Team am Wochenende und doch sehr erfreulich. Wir reden über Audi.
Ja, sehr erfreulich.
Wieder Punkte geholt und wieder durch Gabriel Bortoleto mit einem wirklich starken 8. Platz. Nico Hülkenberg ist 13. geworden. Muss man dazu allerdings sagen, alles sehr eng. Also hinter dem 10. Franco Colapinto waren es nicht mal, oder waren es ein bisschen mehr als 2 Sekunden Rückstand, ne? Also theoretisch war Hülkenberg da ein bisschen schon bei der Musik dabei, aber Bortoleto natürlich auch durch ein hervorragendes Qualifying mit Platz 9, ja, einfach stark, beziehungsweise ist ja sogar noch weiter vorne gestartet, ne, durch die Strafe von Lando.
Mhm, genau.
Nämlich dann sogar von Platz 8 gestartet, Gabriel Bortoleto. Ja, also so gesehen, Platz 8 gestartet, Platz 8 ins Ziel gebracht. Starke Leistung für Audi.
Ja, auf jeden Fall. Die holen jetzt, also sie waren ja schon irgendwie die ganze Zeit so nah an den Punkten dran irgendwie, ne? Das also, deswegen ist, also war jetzt auch einfach Zeit, dass das einfach mal dieses Pech aufhört und sie dann jetzt auch mal häufiger in den Punkten sind. Ist natürlich jetzt aus deutscher Sicht immer ein bisschen schade, wenn Hülkenberg da immer noch mit seinen Nullpunkten steht. Aber ja, also absolut verdient, also sowohl für das Team als auch für Gabriel Bortoleto. Und was ich sogar noch ganz cool fand, Audi war ja mit der ganzen Crew vor Ort. Mhm. Ne? Also die hatten ja ihr ganzes Team da eingeladen und hatten so eine Tribüne, so eine kleine Section, wo dann die ganzen Audi-Mitarbeiter auf der Tribüne saßen. Und ich habe auch irgendwie, ich glaube nach dem Rennen, haben die auch so ein bisschen eine der kleineren Bühnen da irgendwo in Spa übernommen und haben dann dü-dü-dü-dü Bortoleto gesungen. Ja,
richtig geil. Das ist schön.
Also das fand ich schon sehr, sehr cool. Also gerade jetzt auch so als neues Team dann irgendwie doch mal so eine Aktion bringen, wo man die ganzen Mitarbeiter mal zu einem Rennen holt. Also alle, die jetzt nicht während dem Rennen arbeiten müssen natürlich. Ja, also war schon irgendwie cool, das zu sehen. Fand ich nicht schlecht.
Ja.
Und auch ein Team im Aufwind, ja, auf jeden Fall gerade.
Muss man auch sagen, jetzt zweimal 4 Punkte geholt an den letzten beiden Wochenenden und damit auf Williams aufgeholt bei den Konstrukteuren und jetzt mit 10 Punkten nur noch 1 Punkt hinter Williams und Platz 8 bei den in der Konstrukteurswertung. Also sehr, sehr wichtig das Ganze, dass man da jetzt Aufwind hat, denn bei Williams läuft es ja aktuell auch nicht unbedingt so gut. Ne? Also,
ja.
Und ich...
Und auch... Haas mit 21 ist ja auch nicht so weit weg und stimmt, bei denen läuft's auch nicht
so
gerade.
Ist das nicht, ja, ne? Wenn jetzt noch, und ich sag dir, Hülkenberg holt auch noch seine Punkte.
Denke ich auch.
Weil er ist ja eigentlich ein sehr konstanter Fahrer, war ja eigentlich auch schon ein, zweimal auf Punktekurs, hatte dann eben Pech, auch mit Strafen teilweise, die sehr kurios waren oder auch technischen Ausfällen. Von daher bin ich da eigentlich ziemlich sicher, dass Audi noch ziemlich gute Wochen vor sich hat mit auch ein paar kleineren Pünktchen, die man immer mal abgreift. Ja, ich würde sagen, Top 5 geschafft und im nächsten Kapitel hören wir uns dann wieder mit den Bottom 6.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen in Kapitel 2 der heutigen Folge Belgiens Spa-Francorchamps 2026. Und wir gehen direkt weiter und landen bei den Racing Bulls. Arvid Lindblad holt mal wieder 9 Punkte, sag ich schon. Platz 9 und 2 Punkte für die Racing Bulls, sehr, sehr wichtig. Liam Lawson wird 12., der sich ein spannendes Duell auf der Strecke unter anderem mit Franco Colapinto und Pierre Gasly geliefert hat, wird sicherlich nachher auch nochmal kurz Thema. An sich, glaube ich, lässt sich wieder sagen, wenn ich das Qualifying hier auch angucke, Lindblad 8, Lawson 11, diesmal kleiner Vorteil für Lindblad, der aber, glaube ich, auch die neuen Updates hatte, im Gegensatz zu Liam Lawson, ne? Von genau, daher ja, jetzt nichts Negatives gegen Liam Lawson. Eher ein Lob für die neuen Teile, würde ich sagen. Und eben,
die scheinen zu funktionieren, ja.
Deswegen, also teilweise fand ich die Racing Bull schon sehr stark, auch im Qualifying, einen guten Speed, auch zwischenzeitlich, ich glaube auch im dritten Training, meine ich mal, sehr, sehr gute Zeiten gefahren. Also haben für mich eine gute Figur gemacht. 2 Punkte, ja, wenn man so konstant punktet wie die letzten Wochen, klingt das erstmal vielleicht so, ja, ist okay, ne, aber ich würde trotzdem sagen, die Erkenntnis einfach, dass die neuen Teile funktioniert haben, ist sehr, sehr wichtig für die Racing Bulls, wenn es dann demnächst mit beiden Fahrern an den Start geht. Von daher, ja, Daumen hoch.
Ja, also seh ich 100% genauso. Und im Prinzip für die Racing Bulls muss es immer darum gehen, was hat Alpine gemacht und wie haben wir im Vergleich dazu abgeschnitten. Ja. So, ne? Mhm. Weil in den Top 4 Teams werden sie nicht ankommen, das ist unrealistisch. Und ja, da, also Alpine jetzt mal weggenommen, ist dann das nächste Team, glaube ich, Haas mit 21 Punkten. Racing Bulls hat jetzt 61. Klar, kann rein theoretisch passieren. Wir haben noch eine lange Saison und gerade bei den unteren Teams verschiebt sich schon mal schnell was, wenn man mal dick Punkte holt. Aber das sind jetzt auch nicht die Teams, mit denen man eigentlich fightet. Und dann ist es halt Alpine gegen Racing Bulls da für den Platz 5. Und ja, ich meine, Alpine hat einen Punkt geholt, die Racing Bulls 2. Von daher erfolgreiches Wochenende, würde ich dann sagen. Und die Erkenntnis, dass die neuen Teile funktionieren, ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, was man mitnimmt.
Auf jeden Fall, ja. Du hast schon angesprochen, Alpine, der direkte Konkurrent, holt einen Punkt und der wird hier durch Franco Colapinto geholt, im Qualifying 12. und 13. Gasly vor Colapinto. In dem Fall, ja, okay, ist Qualifying für Alpine. Trotzdem, Colapinto, wie ich finde, auch ein kleines Lob verdient. Holt den letzten Punkt noch, kommt vor Pierre Gasly ins Ziel. Und die spannendste Szene, glaube ich, war leider nicht im großen Bild, ne, sondern nur im kleinen zu sehen. Das Duell zwischen Liam Lawson, Pierre Gasly und Colapinto, wo Colapinto zu dem Zeitpunkt an beiden vorbeigeht, dann überholt, glaube ich, Liam Lawson nochmal Colapinto zurück, ne? Das war auch so ein bisschen hin und her mit den dreien, ne? Aber am Ende setzt sich da Colapinto durch.
Ja, das ist schon, also das war wirklich, ich weiß, ich hatte es geguckt und ich glaube, Julian Palmer, der in dem F1-TV kommentiert, ist auf einmal mega ausgerastet. Ich hatte aber in dem Moment auf das große Bild geguckt, nicht auf das kleine. Ich dachte so, was ist denn jetzt hier los? Und dann habe ich aber die Wiederholung dann irgendwann gesehen gehabt und dann dachte ich so, okay, das war schon ein krasses Überholmanöver.
Ja, das war bei
also stark.
War bei Sky ähnlich. Fand ich bei Sky auch sehr, sehr geil, dass sie direkt auf das kleine Bild reagiert haben und die Szene kommentiert. Also deswegen, also sowas würde ich halt gerne öfters im großen Bild direkt sehen, ne? Aber wie es dann ist, meistens ist nicht die Kamera dann auch bei der Spitze, ne? Ja, aber so Colapinto, würde ich sagen, wichtiger Punkt dennoch für Alpine. Und auch Colapinto, der wieder zeigt, dass einfach es richtig war, ihm eine Chance zu geben dieses Jahr. Ist für mich ein absolut solider Fahrer, hat keine großartigen Kapriolen mehr auf der Strecke. Also, das hat sich doch durchaus gelohnt. Und ja. Die argentinischen Fans freuen sich zumindest in der Formel 1.
Das stimmt, ja. Das war doch auch als Witz gedacht, so ein bisschen das Thema, dass so, weil Fernando Alonso gesagt hat, er will einfach nur heim und das Finale gucken, so dass so aus Witz gesagt wurde, na, mal gucken, wenn Fernando Alonso hier vielleicht das Auto nach Runde 1 schon abstellt, dann wissen wir warum, so nach dem Motto.
Ja, wäre das wohl denkbar gewesen, ja.
Ja, ne, also wenn ich es jemandem zutraue, dann Alonso. Aber hat er ja nicht gemacht.
Das stimmt. Ja, weiter im Klassement. Wir sind wieder bei den beiden Haas. Zunächst gestartet von 16-18. Olli Berman schlägt dort Ocon, wie auch im Rennen. Und im Rennen war es dann eben Platz 14 und 17. Und ich habe so das Gefühl, die letzten Wochen wiederholt sich das Ganze stark bei Haas, weil ich auch wieder mal sagen muss, da können wir mittlerweile eine Strichliste führen, für jeden Strich einen kurzen, sollten wir vielleicht einführen, dass ich Haas wieder so unauffällig fand, selten im Bild, und ich demnach jetzt keine wirklichen Highlights da rausfiltern kann.
Ja, es ist wirklich so, ne? Also, und ich würde sogar noch erweitern. Ich würde für dieses Rennen die beiden Williams da einfach mit reinpacken sogar. Jo. Oder? Also von denen hatten wir irgendwie auch im Rennen jetzt nicht so viel gesehen.
Hatten wir Haas und Williams jetzt mal in einen Topf. Ne?
Ja, ne, also man kann da doch irgendwie dann wenig zu sagen, außer dass jetzt Albon und Sainz wirklich verblüffend nah beieinander waren dann am Ende.
Ja, Albon ist angekommen, ne? Ich glaube, das ist für Alex Albon, der ja auch vom Pech verfolgt ist, so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Deswegen, gut, aber ja, ob du auf 15.
Wir haben jetzt ein 15 Team mehr jetzt immer.
Kommst oder nicht.
Ja, wir haben jetzt 11 Teams die Saison, aber auch ich habe öfters das Gefühl, dass dadurch eben so 2-3 Teams immer auf der Strecke bleiben, ne?
Ja.
Aber das aber ist ja auch der Masse dann geschuldet, beziehungsweise, ja, wenn dann vorne eben viel passiert und die eben genau, in Niemandsland ja. des Klassements fahren, was willst du da groß zeigen, ne?
Eben,
man könnte genau, jetzt, um es positiv zu sagen, wenigstens werden sie nicht eingeblendet, weil sie so furchtbar schlechte Dinge tun auf der Strecke. Leute behindern bei blauen Flaggen oder so. Da gibt es ja auch einige ja. Kandidaten, die das öfters ja. machen. Also von daher. Ne?
Ja, also ja, das stimmt. Aber wenn ich mir jetzt so die Fahrer Albon, Sainz, Ocon, die sind jetzt schon mal länger dabei. Oli Bearman halte ich auch für einen sehr, sehr stabilen
auf
Fahrer.
Auf jeden
so.
Fall, ja.
Das soll natürlich nicht der Anspruch sein, aber ja, also ich habe auch so das Gefühl, und zumindest von Vowles, dem Teamchef von Williams, hatte ich das auch im Interview gehört, dass also er hatte gesagt über das Team so ein bisschen, wir machen Fortschritte so, aber die haben halt auch das Gefühl, die anderen machen einfach schneller Fortschritte so, und dann geht's natürlich nach hinten. Also ist jetzt nicht so, ich meine, wir hatten ja auch mal so die Phase, wenn ich mal da so an manche Haas-Saison denke, wo dann die komplett in die falsche Richtung entwickelt haben und dann wirklich Rückschritte gemacht haben. So ist es jetzt nicht, sagt er. Aber er sagt halt, ja, wir machen einfach nicht in dem Tempo die Fortschritte, in dem andere Teams das machen. Und dann, weil man das dann natürlich relativ sehen muss, dann geht's halt relativ gesehen nach hinten für uns. Mhm. Und so ist es, glaube ich, aktuell sowohl bei Haas als auch bei Williams. Weil das ist so dann die Kehrseite davon, dass wir, gut, Alpine war jetzt seit Anfang der Saison schon da irgendwie, wo sie sind, und die entwickeln sich, glaube ich, in einem beständigen Tempo weiter, aber ja. quasi das, was die Racing Bulls und jetzt auch Audi so in den letzten Wochen, was die quasi an Fortschritten gemacht haben, relativ gesehen, muss ja dann irgendwie bei anderen Teams in Rückschritte, also jetzt
ja.
nicht in totale Rückschritte, sondern in relativ gesehene Rückschritte münden. Und das sind dann halt jetzt so Williams und Haas, die dann gerade, wenn man jetzt so mit Audi vergleicht, dann eher nach hinten wandern, anstatt nach vorne.
Ja.
Und das sieht man dann auch, also in dem Rennen sieht man das irgendwie sehr gut. Ne? Also dann
ja.
hat man jetzt Haas und Williams auf den Plätzen 14 bis 17 und auch mit ja, fast 20 Sekunden Rückstand auf Nico Hülkenberg. Ja.
Selbst
und der war ja dann auch.
Selbst der schwächste Audi ist vor beiden Teams, ne? Also, ja.
Genau, ja. Und deswegen, also das ist jetzt schon auch so ein gutes Sinnbild irgendwie, gerade für die Entwicklung bei den Teams so im unteren Mittelfeld. Ja.
ja. Deswegen schauen wir gerade weiter im Klassement. Wir landen bei Cadillac. Zunächst erstmal unsere altbewährte Bottas vs. Perez Watch. Im Qualifying. Bottas schlägt wieder mal Perez. Jetzt das zweite Mal in Folge. Darf nicht unerwähnt bleiben. Und im Rennen auch Bottas auf Platz 18 ins Ziel gekommen. Er übrigens einer der Kandidaten, die bei einer blauen Flagge sich einmal nicht ganz so schlau angestellt haben.
Ja.
Das ist so ein kleiner Minuspunkt bei ihm. Ansonsten ja Sergio Perez mit einem Defekt an der Aufhängung in Runde 13. Raus. Ja.
Gut. Kann man nichts machen, ja.
Deswegen Perez schwierig dann zu bewerten, glaube ich. Und Bottas, ja, ist immerhin vor Fernando Alonso ins Ziel gekommen. Ja.
Ja, glaube ich auch. Alles, was man da so. Das Ding ist, sie sind halt einfach. Also, es ist irgendwie schwierig, die ganze Sache bei Cadillac irgendwie einzuschätzen, finde ich. Weil man sie an nichts so wirklich messen kann. Also Aston Martin ist ja quasi auch furchtbar aktuell, aber zu denen kommen wir gleich. Aber ja, Cadillac ist irgendwie schwierig zu messen. Ich hoffe, dass sie intern irgendwie was haben, woran sich, also ich meine, klar, denen stehen ja dann alle Daten zur Verfügung. Die werden schon sehen, wie die sich weiterentwickeln. Aber für mich ist da jetzt gerade so schwer zu erkennen, ob sie aufs Feld aufschließen oder nicht. Das ist irgendwie, weil jetzt sind wir so
ja.
bei der Hälfte der Saison fast und sie sind halt, also von außen betrachtet sind sie da, wo sie am Anfang waren. Das ist natürlich Kann natürlich sein, dass jetzt auch, dass sie die Saison, also ich glaube jetzt nicht, dass sie in die Saison gegangen sind und gedacht haben, wir holen jetzt hier regelmäßig Punkte. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt diese Saison gar nicht so viele Updates bringen wollen, sondern das Ganze langfristig aufbauen und so weiter. Dann mag das vielleicht auch so gut sein. Es kann auch sein, dass sie irgendwelche Fortschritte machen, die sich halt einfach nicht zeigen, weil sie so weit hinterm Feld sind. Ich gucke mir jetzt auch nicht jedes Qualifying die Abstände zum Rest des Felds an, auch weil jede Strecke ja unterschiedlich lang ist. Ja. Ist irgendwie ganz schwer einzuschätzen.
Das ist jetzt hier ganz interessant. Zwischen Esteban und Con, dem 18. und dem 19. Bottas im Qualifying, 12.000stel
Ja, aber dann weiß man ja auch Abstand, nie, was war das für eine Runde Ocon von Ocon.
Natürlich auch, genau, wenn ich von Ocon nämlich die Abstände gucke, glaube ich, hatte der auch eine ziemlich miese Runde. Ne? Oder, ja, waren keine Runde von ihm gut und die beste war trotzdem noch eine miese Runde. Ne? Aber trotzdem fände ich, wenn jetzt ein Ocon beispielsweise zwischen den beiden Cadillac steht, ist das auch schon sehr schlecht für einen Haas beispielsweise. Ne? Also, ja, Cadillac ist halt ganz klar aktuell, die müssen Aston schlagen, finde ich, momentan. Aber sonst geht da nach weiter vorne nicht sonderlich viel.
Ja, also, man muss ja auch ganz klar sagen, und da können wir jetzt vielleicht auch die Kurve zu Aston Martin schon mal direkt schlagen. Also, wenn ich mir angucke, also das es tut mir leid, das jetzt so hart zu sagen, aber das können ja keine ernst gemeinten Zeiten gewesen sein in Q1 von Aston Martin. Also die waren also wenn ich da auf die Zeiten gucke, das ist doch schockierend.
Was mich wundert, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, galt die Aussage für das Belgien-Wochenende oder für die Zeit danach, gab es eine Aussage von Aston, dass man 2 Sekunden mit dem neuen Update aufholen würde. Hier sieht's eher andersrum aus.
Nee, das Update kommt noch. Das Update kommt noch.
Okay. Dann bin ich ja beruhigt.
Ja.
Weil dann ist man fast so schnell wie Sergio Perez auf Platz 20.
Ja, genau. Das ist halt für mich so ein bisschen jetzt so dieses.
5,6 Sekunden. Wie war's mit der 107%-Regel?
Ja, ne.
Im Qualifying-Abstand.
Ja, ne. Aber 1.50.002 ist Alonso gefahren und Sergio Perez noch 1.47.971. Das sind halt über 2 Sekunden auf den 20 Platzierten. In Ungarn kommt das Update das ist das neue Chassis, wohlgemerkt, nicht ein neuer Motor. Der neue Motor soll aber auch kommen. Und die haben den aber auch mit Absicht, bringen die den nicht zu Ungarn, weil für Ungarn ist jetzt der Motor nicht ganz so wichtig. Der soll dann nach der Sommerpause kommen. Finde ich gar nicht so schlecht. Hat man noch ein bisschen extra Zeit. Verschenkt quasi. Also ich meine, Aston Martin kämpft ja jetzt nicht um Punkte in Ungarn. Von daher alles cool.
Den einen Punkt und den Vorsprung vor Cadillac hat man. Ne?
Genau, ja. Und da ist jetzt auch, ob das Auto jetzt den neuen Motor dann für Ungarn, wo es jetzt echt nicht wichtig ist, hat oder nicht hat, wird am Ende nicht über Punkte entscheiden. Weil wenn Aston Martin Punkte geholt, dann weil im Rennen sonst was passiert und nicht, weil der Motor plötzlich gut ist. So, da muss man schon realistisch sein. Und die Herangehensweise finde ich gut, weil wie gesagt, Ungarn, Motor nicht so wichtig. Und so kann man den Wirkungsgrad von dem Chassis und dem Motor auch besser auseinanderhalten. Weil jetzt hat man lässt alles gleich, ändert nur das Chassis, sieht, was das bringt. Dann irgendwann später ändert man den Motor und sieht, was der bringt. So, das ist so ein bisschen dieses Hypothesen überprüfen und so. Man ändert nur eine Variable. Das macht's, glaube ich, leichter. Ich meine, Formel 1 ist jetzt sehr einfach runtergebrochen von mir. Aber ich meine, die werden das auch schon auseinanderhalten können. So, aber es gibt, dadurch ist man weniger anfällig für irgendwelche falschen Schlüsse zu ziehen und so. Von daher glaube ich, ist das die Strategie zumindest die richtige. Ob es jetzt wirklich 2 Sekunden bringt, 2 Sekunden fände ich schon extrem viel. Auf der einen Seite muss ich sagen, glaube ich, 2 Sekunden, damit überschätzen sie sich. Andererseits muss ich sagen, selbst wenn es 2 Sekunden wären, wären sie ja trotzdem noch Letzter und Vorletzter. Und das finde ich hart. So, ne? Also gut, 2 Sekunden in Spa, das ist ja auch die längste Strecke des Kalenders. Ne? Deswegen sind alle Abstände so ein bisschen länger in Spa immer. 2 Sekunden auf eine normale Strecke, so die durchschnittliche Strecke gerechnet, dann wären sie auch nicht Letzter. Aber ja, also ich bin gespannt. Also ich bin wirklich auf Ungarn gespannt. Und
zumindest ist die Chance da, dass man sich verbessert, im Gegensatz dazu, dass man sich verschlechtert.
Genau, ja.
Mit dem neuen Update. Also, so gesehen, die Fakten sprechen für Aston Martin.
Ja, also, naja, viel schlechter kann es halt echt nicht werden. Ne?
Ja, kommen wir rein in die Awards. Von Aston direkt rein in die Platin Awards. So muss das sein. So hat sich Edwin Newey das Ganze vorgestellt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt bei den Platin Awards eine große Rolle spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du für einen Favoriten hast bei den Platin Awards. Aber ich gehe, glaube ich, mal so ein bisschen gegen den Strom, hätte ich gesagt. Und zwar wähle ich für den Platin Award Gabriel Bortoleto.
Ah, ja.
Mit einem starken Qualifying, wichtige Punkte geholt. Ja, 2 Rennen in Folge jetzt gepunktet. Wichtig für Audi deswegen. Also für mich Bortoleto. Tipp, 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 tipp. Bortoleto. Und damit würde ich sagen, bekommt er von mir den Platin Award.
Ja, ich schlage erst noch mal einen kleinen Haken. Ab und zu vergeben wir ja mal so Special Awards. Ich hatte es eben ja schon mal kurz so ein bisschen so angesprochen, aber für mich ist der Special Award jetzt auch, nachdem ich es dir kurz in der Aufnahmepause noch
Oh ja.
Also ich meine, sie sind jetzt ein neues Team de facto in der Formel 1, auch wenn sie ein altes übernommen haben, aber es ist halt jetzt seit diesem Jahr erst Audi, viele neue Mitarbeiter und die haben da wirklich wie so eine Firmenfahrt organisiert, hatten da wirklich so eine Sektion an der Tribüne komplett übernommen, alle im Audi-Hoodie und mit Audi-Fahnen, haben da Sprechchöre angestimmt, also einmal das mit Bortoleto, dann nach dem Rennen, vor dem Rennen aber auch Audi geschrien auf den Tribünen und so. Finde ich eine saucoole Aktion. Habe ich so, muss ich auch sagen, noch nicht gesehen von einem Team. Also ist jetzt nicht so üblich, dass Formel-1-Teams das wirklich mal machen. Und werden wir da auch im Instagram mal verlinken bei uns in der Story dann, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Finde ich eine sehr coole Aktion. Finde ich cool, wenn das einfach mehrere Teams so machen. Guck mal, in Italien, in Monza einfach Ferrari. Ich meine, es sind ja nicht weit weg, die Factory da und dann einfach mal am Sonntag oder dann an dem Rennwochenende, da passiert dann einfach in der Factory mal nicht viel und dann werden alle eingeladen und dann übernimmt man da mal so eine kleine Tribüne.
Auf jeden Fall.
Ja. Finde ich eine saucoole Idee, ja. Sollten mehr Teams machen. Das finde ich sehr cool, deswegen da ein Special Award geht da raus von mir an das Audi F1 Team und Platin ist für mich gut, man könnte es auch Kimi geben, finde ich, weil der hat einfach absolut stabiles Wochenende abgeliefert, aber ich finde, für mich hat so ein bisschen rausgestochen Isaac Hadjar.
Weil finde ich gut.
Der hat wirklich auch, ist jetzt vielleicht nicht so ganz der obvious Kandidat, aber ich finde, so ein bisschen auch honoriert das so ein bisschen seine Leistung im Red Bull bisher diese Saison, weil er schlägt sich wirklich besser als sämtliche andere zweiten Fahrer über die letzten Jahre.
Absolut.
Und er hat nicht nur dann das Teamgame gespielt, Max Verstappen geholfen, ohne Wenn und Aber, hat das auch sehr gut gemacht, sondern hat dann auch ein echt stabiles Rennen abgeliefert. Und muss man dann jetzt auch sagen, ne, im Vergleich, Norris ist vor ihm gestartet und kommt hinter ihm ins Ziel. Ja. Er hat einfach die bessere Aufholjagd am Ende hingelegt von den beiden.
Absolut. Ja.
Ein bisschen strategiebedingt und so will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ja, also deswegen ist für mich Isaac Hadjar und wobei Norris auch, bin ich gar nicht drauf eingegangen, aber McLaren hat sich auch wieder mit ihrer Teamstrategie. Also das war ja da auch wieder, da habe ich wieder gedacht, selbst wenn es um nichts geht, scheißt McLaren da so rein.
Also zum Glück ist uns das eben nicht eingefallen, ja.
Ja, also wirklich. Ne? Ja. Also das ist auch so, also ich meine, Oscar Piastri, gut, ich meine, der fightet halt auf der Strecke und wenn er die Chance hat, zurückzubeholen, macht das halt, dem mache ich da ein bisschen weniger einen Vorwurf, aber die beiden sind auf komplett unterschiedlichen Strategien. Das ist wirklich, für beide Rennen war es einfach nur schlecht, dass die da miteinander gefightet haben in der Zeit. Und ich meine, Lando war jetzt weniger als eine Sekunde hinter Hadjar, also das wäre vielleicht die Position gewesen. Ne? Aber nein, sie lassen ihn da noch mit Oscar Piastri fighten. Also, das ist so ein Schwachsinn, dass du da nicht einfach sagst, hier, Oscar, du bist eh vor ihm am Ende des Rennens, lass ihn vorbei. So, du, also,
Ja, das passt halt auch leider wieder rein.
Ja, ne, also da hat McLaren, wie man wirklich folded under zero pressure. Wirklich, es ging um nichts und sie haben trotzdem richtig verkackt. Also es ist mir ein Rätsel.
Das ist ja fast schon wieder eine kleine Überleitung zur Fluppe, das Rennen.
Ja, es ging halt um nichts, ne? Von daher war es jetzt dann auch, es ging halt dann am Ende um Platz 7 oder 6. Aber es ist halt, da zeigt sich aber, dass da irgendwas in diesem Team halt einfach schief läuft.
Ja, so, Fluppe des Rennwochenendes.
Ich kann vorausgehen, ich sage, ich nehme einfach Aston. Ich hoffe,
ich hab's auch gerade gesagt, weil einfach, wenn ich mir die Zeit im Qualifying anschaue und dann wieder auch den im Rennen dann auch 2 Runden Rückstand im Gegensatz zu allen anderen von Fernando Alonso, ne?
Und das sind Lance 2 lange wieder
Getriebedefekt, ne? Also
deswegen, ich hoffe ja, dass das letzte Mal jetzt ist, dass das Update ein bisschen reinschallert und dann
so sieht's aus. Ja. Deswegen quasi die Fluppe nochmal gegeben als Anreiz, gute Updates zu liefern. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, mit einer Doppelfluppe für Aston Martin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.